Schwestern im Herrn, das Apostel, Fest der Apostelfürsten, ist es bestimmt wert, dass man da auch eine Ansprache hält. Es ist billig genug, wie sich die Kirche in einem gewissen Sinn selbst gemacht hat, zumindest hier in Deutschland. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte da ihm unbedingt gegensteuern. Und die beiden Apostelfürsten haben ja eine große Bedeutung für die Kirche. Ursprünglich hat man gemeint, dass Petrus und Paulus am gleichen Tage das Martyrium für Christus, den Glauben, erlitten hätten, weshalb man beide zusammengelegt hat, die Gedächtnistage, auf den einen Tag, nämlich auf den heutigen Tag. Das dürfte wahrscheinlich so nicht gewesen sein, aber das sind auch nur Äußerlichkeiten. Das, was die beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus wirklich eint und es mehr als berechtigt sein lässt, ihren Gedenktag zusammenzulegen auf den heutigen Tag, ist die Bedeutung, die sie für die Kirche haben. Und das ist eine konstitutive Bedeutung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben es gerade gehört, der Petrus gibt auf die Frage des Herrn, wofür ihn die Leute halten, verschiedene Antworten, die er eben unter den Leuten hört. Aber auf die Frage des Herrn an sie selbst, die Apostel, gibt er die von den anderen unwidersprochene Antwort: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das führt dazu, dass der Herr sagt: So, Simon, du bist der Petrus. Das sage ich dir jetzt, eine sehr feierliche Ausdrucksweise des Herrn. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Felsen ist im Grunde genommen Christus selbst, schon im Alten Testament, als Mose gegen diesen Felsen schlug und daraus das Wasser hervorkam. Der Felsen, der mit Israel zog, aber damals noch nicht offenbar. Das Bekenntnis des Petrus zu Christus ist das Bekenntnis zu der Wahrheit, die Jesus Christus selbst ist. Und auf diesem Bekenntnis, auf diesem Glauben, auf dieser Glaubenswahrheit, dass er der Christus ist und dass er die Wahrheit ist, wie es Petrus bekannt hat, darauf ist die Kirche Jesu Christi gegründet. Und das bedeutet schon einmal, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass diese Wahrheit, die Glaubenswahrheit, die der Petrus bekannt hat, im Hinblick auf die Person Christi, der die Wahrheit schlechthin ist, dass diese Wahrheit die Identität der Kirche Jesu Christi beinhaltet und bedeutet. Das wahre Gesicht der Kirche Jesu Christi ist die katholische Wahrheit, die in ihrer Lehre nichts anderes ist als eine Entfaltung der Wahrheit, die Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit verkörpert. Und diese Wahrheit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist ein Fels, unverrückbar. Das heißt einmal, dass diese Wahrheit schon vorgegeben ist. Wenn der Herr sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, auf dieses Glaubensbekenntnis, dann ist diese Wahrheit auch einem Petrus und dem jeweiligen Amtsinhaber unverfügbar. Sie ist bereits jeder kirchlichen Institution vorgegeben. Und jede kirchliche Institution, jeder Amtsträger hat sich dieser Wahrheit bedingungslos zu unterwerfen und darf an dieser Wahrheit nichts ändern wollen oder eine andere Wahrheit sozusagen propagieren und proklamieren wollen. Alles, was von dieser Wahrheit abweicht, ist Lüge. Und der Glaube, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, kann sich immer nur auf die Wahrheit beziehen. Und wenn der Glaube den Menschen retten soll und auch rettet, dann ist es nur der Glaube an diese Wahrheit, die Petrus bekannt hat und die Jesus Christus in Person ist. Und was ist ein Fels noch? Wofür steht er als Bild? Für die Einheit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Wahrheit, die katholische Wahrheit ist unteilbar. Ganz wichtig. Da kann man sich nichts irgendwo, was man rausholen, was einem da schmeckt und was einem gefällt und das andere so mal beiseite tun. Nein, es gibt nur die ganze Wahrheit oder überhaupt keine. Es gibt keine fragmentarische Wahrheit, es gibt keine Teilwahrheiten, sondern immer nur die ganze Wahrheit. Das ist praktisch eine Tautologie, wenn man zu der Wahrheit hinzufügt, die ganze Wahrheit. Die Wahrheit kann nur ganz sein oder sie ist keine Wahrheit. Und das wird auch in diesem Bild von dem Felsen zum Ausdruck gebracht, der nicht zerstörbar ist. Die Mächte der Finsternis, die Pforten der Hölle, werden sie nicht überwältigen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist oder die man nicht mehr so ernst nimmt. Es ist ja heute alles wankend und schwankend geworden. Man meint ja, man kann über alles verfügen, wenn man nur die entsprechenden Mehrheiten hat, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es geht in der Kirche nicht um Zahlen, es geht in der Kirche nicht um Mehrheiten, sondern es geht nur um die Wahrheit, die noch nie mehrheitsfähig gewesen ist bisher und es auch mit Sicherheit niemals in Zukunft sein wird. Und das müssen wir uns immer bewusst machen. Die katholische Wahrheit ist der Kirche schon vorgegeben. Sie ist auf diese Wahrheit gegründet. Die Wahrheit, die katholische Wahrheit, ist älter als die Kirche, wenn Sie so wollen. Und deswegen für jede kirchliche Institution absolut unverfügbar. Finger weg von der katholischen Wahrheit, die nie alt wird, die nie verschimmelt, die nie verfault, sondern die immer so frisch in alle Ewigkeit ist, wie sie es im Ursprung schon gewesen ist. Diese zeitlose Wahrheit, die so zeitlos ist wie das ewige Wort Gottes selbst. Und was ist noch mitgegeben in diesem Evangelium, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Wenn der Herr sagt, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Wenn also dem Petrus die Fülle der Amtsgewalt verliehen wird vom Haupt der Kirche selbst, Jesus Christus. Was ist darin begründet? Wo ich einen Obersten habe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da habe ich auch andere, die darunter stehen. Logischerweise. Was heißt das? Das drückt man in der Kirche mit einem Wort aus, das in der modernen Kirche ein Schimpfwort geworden ist. Hierarchie. Hierarchie heißt nichts anderes wie heiliger Ursprung. Die Hierarchie in der Kirche, die Ämterhierarchie, die sogar sakramental begründet ist, in Bischofsweihe, Priesterweihe, Diakonenweihe, Taufe und Firmung, ist von Christus her so verfügt und nicht von Menschen. Nicht der runde Tisch, sondern die Bewegung geht von oben nach unten. Die Hierarchie in der Kirche ist Gott gewollt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und wo haben wir schon einmal diese Hierarchie, nicht nur in der Kirche? In Gott selbst. In Gott selbst, in der allerheiligsten Dreifaltigkeit, in der Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das heißt, die Kirche Jesu Christi, die hierarchisch verfasste Kirche Jesu Christi, ist ein Abbild der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Oder wenn Sie es noch etwas präziser biblisch sagen wollen, Abbild Gottes. In Gott selbst, so sehr alle drei Personen göttlichen Wesen sind, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so gibt es doch eine Über- und Unterordnung. Der Vater ist der, der gebietet. Der Sohn ist der, der gehorcht, dem Vater gehorcht. Und der Heilige Geist ist derjenige, der auch nur nicht von sich aus handelt, sondern von dem nimmt, was dem Herrn ist und den Herrn bezeugt mit Pfingsten. Das ist ein Aspekt, der praktisch unbekannt ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Hierarchie ist nichts Fragwürdiges, sondern ist etwas Betrachtungswürdiges, in dessen Geheimnis man eigentlich immer tiefer eindringen sollte. Finger weg von der hierarchischen Struktur der katholischen Kirche, sonst ist er nicht mehr katholisch. Sonst ist er nicht mehr der Leib Christi, der mystische Leib Christi. Wir haben an der Kirche nicht rumzufummeln, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in welcher Weise auch immer, sondern wir dürfen und müssen und sollen nur dankbar sein, dass der Herr uns durch die Taufe, schon durch die Taufe berufen hat, Glieder dieses Leibes zu sein. Dass wir überhaupt zur Kirche gehören, das verdanken wir nicht uns, das verdanken wir auch keinem anderen Menschen, das verdanken wir nur ihm. Wie können wir uns denn hinstellen, wie das heute so hin und wieder oder mehr oder weniger oft so geschehen scheint, und meinen, wir gestalten Kirche, als sei das unser Eigentum, als können wir mit Kirche machen, wie wir mit unserem Eigentum verfahren. Ist doch eigentlich im Grunde genommen unmittelbar einsichtig. Ne? Und dann noch. Dass eben auch der Paulus, der ja theologisch dem Petrus himmelweit überlegen war, dass dieser Paulus sich selbstverständlich diesem Petrus unterordnet, als dem Haupt, sichtbaren Haupt der Kirche. Als dem obersten Amtsträger, dem einzigen obersten Amtsträger der Kirche unterordnet. Was tut er da mit der Paulus? Er erkennt nur die Ordnung an, die Jesus Christus, der Herr der Kirche, gestiftet und so gewollt hat. Und damit ist das auch so in Ordnung. Und dem hat er sich zu unterwerfen. Und das tut er. Obwohl sich der Herr ihm, dem Paulus, selbst offenbart hat, wie Paulus selbst schreibt im Galaterbrief, gleich im ersten Kapitel, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, er geht dann trotzdem nach Jerusalem und legt den Petrus, und man könnte sagen, seinem Rat, das ist nämlich Jakobus und Johannes, diese drei, die nimmt der Herr übrigens immer mit. Ne? Schon oben auf dem Ölberg, als das Leiden begann, diese drei spielen so, sind sozusagen der innerste Kreis. Und innerhalb dieses innersten Kreises der Apostel eben noch einmal der Petrus. Es gibt also sogar, wenn Sie so wollen, eine Hierarchie innerhalb des Zwölferkreises. Zu diesem Zwölferkreis gehört Paulus nicht. Er hat ja zunächst einmal noch die Kirche verfolgt, bis aufs Blut. Aber obwohl sich der Herr, der Auferstandene, ihm geoffenbart hat, ihm die ganze Wahrheit geoffenbart hat und ihn dadurch befähigt hat, zum Heidenapostel zu werden, er geht zum Petrus nach Jerusalem und legt ihm seine Verkündigung vor und lässt sie sich von ihm beglaubigen und bestätigen. Keiner hat einen Widerspruch gegen seine Verkündigung. Stattdessen, sie gaben mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Einheit. Ist das nicht wunderschön? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Kirche ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Die Menschen, die da dran rumfummeln wollen heute, die hätten die ja gar nicht erfinden können. Das konnte nur der liebe Gott machen, das konnte nur Christus machen, seine Kirche erfinden. Wir werden das Geheimnis der Kirche niemals durchschauen können. Und schon deswegen hätten wir allen Grund, die Finger davon zu lassen und nicht versuchen, daran herum zu manipulieren. Die Kirche, so wie sie von Christus gestiftet ist, verdient nur Respekt. Und dieser Respekt gegenüber der Kirche und ihre Gestalt ist der Respekt gegenüber dem Herrn selbst. Und Paulus gibt da selbst den Beweis für seine eigene Person. Für ihn keine Diskussion und kein Zweifel, dass er sich unterordnet, obwohl er in dieser ganz besonderen Weise wie kein anderer der Apostel begnadet war. Von Christus selbst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so können wir also sagen, der Petrus, der repräsentiert sozusagen die ganze Struktur, das Gefüge der Kirche, die Statik der Kirche, die Architektur der Kirche, eben von der Hierarchie her und auch dass sein Bekenntnis das Fundament der Kirche ist. Die Wahrheit, die der Petrus bekannt hat, ist das Fundament der Kirche und diese Wahrheit ist Christus. So wie Paulus dann sagt mit dem 1. Korintherbrief, einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen als der Grund, das Fundament, das gelegt ist durch Jesus Christus selbst. Einen anderen Grund kann niemand legen. Das gilt auch heute, das muss man auch heute sagen. Einen anderen Grund kann niemand legen. Und dieser Petrus hat von Amts wegen diese Wahrheit in ihrer Integrität, die ihm vorgegeben ist, die er bekannt hat und nur bekennen konnte, weil sie ihm vorgegeben war schon und die er nicht begründet oder gestiftet oder sich ausgedacht hat, auch hätte nicht ausdenken können, dass er diese Wahrheit schützt und weil diese Wahrheit eben auch der Garant der Einheit der Kirche ist, dass er als Garant dieser Wahrheit und ihrer Integrität auch die Einheit dieser einen Kirche, des einen mystischen Leibes Christi schützt. Das ist sein Amt. Paulus ist der, der ja durch sein ganzes theologisches Werk, wie es uns ja überliefert ist im Neuen Testament, in den Briefen, das ist sozusagen die ganze Substanz nachher, oder eine, die aber entfaltet, als Lehre entfaltet, ist sozusagen das, womit dann die Architektur, was möchte man sagen, wie Fachwerk dann inhaltlich auch gefüllt wird. Es ist sozusagen eine Ausbreitung der Wahrheit, ein Auseinanderlegen dieser einen Wahrheit, die Paulus vornimmt und die in ihrer Kompaktheit, die Christus ist, der Petrus bekannt hat. Und dann eben auch abschließend, es ist ja dann noch die andere, der zweite Bericht der Übergabe des Hirtenstabes an Petrus durch Christus, die Liebe. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Dass eben die Wahrheit immer nur in Liebe getan werden kann, wenn sie glaubwürdig ist. Die Liebe ist ein Glaubwürdigkeitskriterium für die Verkündigung der Wahrheit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Petrus musste sozusagen nach diesen beiden Berichten, den ersten haben wir heute gehört, den zweiten hätten wir gestern Abend in der Vorabendmesse gehört, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das ist die gesamte inhaltliche Wahrheit, wie sie dann Paulus uns auch übermittelt, in der Liebe, die in der Liebe verkündet werden muss. Deswegen sind diese Verbrechen, mit denen wir es da zu tun haben, und was da so unter dem sexuellen Missbrauch, da alles läuft aber doch keineswegs nur. Die Lieblosigkeit eines Verkünders, liebe Brüder und Schwestern, Mann, muss sich sofort auf die Glaubwürdigkeit auch der Verkündigung erstrecken. Man wird einem lieblosen Verkünder kaum nachher seine Verkündigung mehr abnehmen oder schwerlich, selbst wenn es auch die Wahrheit sein sollte. Darüber muss man sich natürlich auch immer im Klaren sein. Wobei Liebe nicht heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ja ein grob missverstandenes Wort, den Leuten den süßen Honig auf den Mund zu schmieren. Liebe kann erfordern auf die Strenge und wo man sagen muss, so und nicht anders. Moment, fällt mir noch etwas ein, das sollte ich vielleicht auch noch sagen, im Zusammenhang mit der Hierarchie. Warum ist die Hierarchie eigentlich so diskreditiert? Wegen der Macht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht um Vollmachten und nicht um Machtausübung durch die hierarchische Struktur. Und Vollmachten, die nichts und keinem anderen Zweck zu dienen haben, als diese Wahrheit zu schützen und damit die Einheit zu schützen, die nie missbraucht werden darf zu persönlichen Zwecken oder aus persönlichen Gründen. Es geht nie um die Person des Priesters, es geht nie um die Person des Verkünders, sondern es geht um den Schutz der Wahrheit und der Einheit der Kirche. Deswegen werden entsprechend dieser Hierarchie von Christus selbst auch die entsprechenden Vollmachten dann verliehen, von denen aber auch der Verkünder Gebrauch machen muss, wenn das notwendig ist. Er darf nicht sagen, ich will mir den Vorwurf der Machtausübung nicht machen lassen, ich habe Angst davor. Nein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, du hast deine Vollmachten von Jesus Christus entsprechend der Hierarchie, damit du auch da eingreifst, wo um der Schafe willen, um ihres ewigen Heiles willen, wo um der Einheit und der Wahrheit der Kirche willen du eingreifen musst und damit das höchste Gut bewahrst. Amen.